Wunderbar, es hat funktioniert, unglaublich.
Ah, jetzt yes, dieses Bild ist natürlich hat hohen Wiedererkennungswert.
Ja, das hätte ich mir
Super.
auch nie gedacht, dass das mein Standard aber da wird und bleibt. Aber jetzt schaut so aus, als kann man es nicht mehr. Es hat Vorteile und Nachteile, weil es die ganzen Leute, die Memes machen, die verwenden auch Avatare, die gut als Gesicht erkennbar sind. Und obwohl meiner eigentlich die Hälfte von dem Gesicht ist, kann man es kaum verwenden für Memes. Und somit ist man relativ immun, um gememt zu werden.
Ah,
Kann ein Vorteil oder ein Nachteil sein.
das ist die Story dahinter. Sehr geil. Wie kamst du dazu eigentlich also warum findest du Memes so wichtig für Bitcoin allgemein? Und wie kamst du dazu irgendwie, dass du dich so mehr und mehr da reingesteigert hast in diese Memes-Szene?
Ich glaube gar nicht, dass ich mich so richtig reingesteigert habe. Es war immer schon irgendwie ein Teil von meiner Internetreise. Ich habe das immer schon sehr interessant und lustig gefunden. Und ich habe auch, puh, quasi mein ganzes Leben mit Computerspielen verbracht. Und da ist das in der Kultur ist das natürlich sehr, sehr verankert, dass man irgendwie mit Memes experimentiert und sich über sich selbst und andere lustig macht. Und ja, die Welten, die sind mit der Zeit dann irgendwie so verschmolzen. Und ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, ja, weil es ist noch gar nicht so lang her, aber es hat eine Zeit gegeben, da war die ganze Internetwelt komplett separat von der echten Welt. Niemand hat zum Beispiel gewusst, was LOL heißt oder LOL. Es hat es einfach nicht gegeben. Das war einfach nur Internetlingua.
Code-Wörter,
Ja,
ja,
genau.
genau.
Und das ist alles komplett dann verschmolzen und also es ist ganz zur ganz normalen Kultur und zu ganz normalen Wörtern worden quasi.
Aha.
Und es hätte ich mir auch nie gedacht, dass einfach das so extrem Mainstream wird, weil zu der Zeit, wo ich noch sehr, sehr viel Computer gespielt habe, ich bin eben aufgewachsen mit dem ganzen Zeug und war vor allen LAN-Partys und hab die ganzen Spiele gespielt, die damals noch als Killerspiele bezeichnet worden sind. Und da hat es Gespräche darüber gegeben, das zu verbieten und jeglichen Ego-Shooter zu verbieten und alles, weil die ganzen Kinder werden zu Serienkillern ausgebildet und so weiter.
Genau.
Das war so der damalige Pfad. Und das ist
Immer
inzwischen alles
kommen,
ganz
ne?
normal. Also.
Ja, genau. Und eigentlich so es ist ja immer so, dass so eigene Communities sich bilden und dann doch auch eine eigene Sprache oder eben eigene Codewörter und so weiter
Ja, absolut.
entwickeln, oder? Und dass die Internet-Community oder eben die Computer-Gaming-Community oder heute die Bitcoin-Community sind genau
Genau.
solche Communities, die eben eigene Wörter, eigene Memes eben auch oder eigene Insider-Jokes
Ja.
entwickeln. Das find ich mega
Und
spannend. Ja.
unter anderem deswegen, weil wir haben das alles schon gesehen, also wir haben das alles schon erlebt als Gesellschaft. Unter anderem deswegen bin ich sehr, sehr bullish auf Bitcoin, weil eben, wie gesagt, Computerspiele und auch Ego-Shooter sind ganz normal. Und die ganze Generation, die damit aufgewachsen ist, die sitzt inzwischen in den Gerichten und macht die Gesetze und jeder hat Doom gespielt und Duke Nukem gespielt und jeder ist mehr oder weniger normal geblieben und man lernt einfach damit umzugehen. Und ich glaube, bei
Voll.
Bitcoin ist das ganz ähnlich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass in 10, 15, 20 Jahren Bitcoin überall illegal wird, weil einfach die Leute, die in den Regierungen sitzen und die Gesetze machen, genauso mit Bitcoin experimentiert haben, genauso Bitcoin empfangen haben, genauso Bitcoiner sind. Und
Das stimmt.
insofern, ich sehe das nicht ganz so schwarz-weiß und so furchtbar trüb wie manche andere Bitcoiner.
Ja, das stimmt, das ist ziemlich einleuchtend. Und eigentlich auch eben bei all diesen neuen Innovationen ist es ja auch so, dass eine gewisse Zeit braucht, aber immer ungefähr gleich lang. Es ist eben immer so eine Generation,
Ja,
die es braucht,
das
um sie umzusetzen. Dass die Leute, die mit Kreditkarten zuerst gezahlt haben, eben die wurden noch, deren Eltern fanden das noch mega komisch. Das ist einfach,
ja, es
spinnst du, Kreditkarte brauchen? Und dann 20 Jahre später, wenn eben diese Leute damit aufgewachsen sind, wirklich in diesen Positionen sind, wie du sagst, und da quasi die größte Generation sind und die erwachsene Generation sind, für die ist das dann ganz normal. Und für die ist dann, was ihre Kinder wieder machen, wieder mega komisch. Aber es braucht eben immer so diese Generation, bis sich das
ja.
durchsetzt.
Ganz genau, das ist überall gleich, also auch in den Wissenschaften, in der Physik gibt es den Spruch, Physics advances one funeral at a time, weil einfach die alten, sturen Physiker quasi aussterben müssen,
Ja.
bis sie die neuen Theorien annehmen. Und ich glaube, in der Gesellschaft
Ja.
ist das genau gleich, dass damit man, man hat es auch gesehen eben mit Smartphones, mit Internettechnologien, Computertechnologien im Allgemeinen. Jemand, der 35 Jahre lang für alles Fax verwendet hat, den kann man einfach nicht umstellen auf E-Mail, egal wie sehr man es probiert. Ja, die müssen dann einfach weggehen und da gibt es dann immer noch eine Faxmaschine und die nächste Generation, der nächste Schub, dann die machen das alles anders.
Es gibt immer diese 5-10% einfach auch Change-Verweigerer. Es gibt immer zum Beispiel meine Großmutter, die ist irgendwie 80 oder so, die hat immer noch kein Smartphone. Die weigert sich, ein Smartphone zu haben. Die wird nie ein Smartphone haben. Und die ist auch Teil dieser 5%, die kein Smartphone haben. Und 95% der Gesellschaft geht halt mit der Zeit.
Ja, meine Mutter ist jetzt Mitte 70 und die hat sicher 10 Jahre lang immer gesagt, sie wird nie ein Smartphone haben, sie braucht das nicht. Und wo dann die ersten Enkelkinder aufgetaucht sind und sie dann mitbekommen hat, okay, die ganzen Fotos von den Enkelkindern werden nicht per E-Mail geschickt oder per Post, sondern per WhatsApp oder anderen Messengern, dann wird ein Smartphone auf einmal ganz interessant. Und sogar einige von den ganz sturen 5%, die werden dann auch quasi von der Gesellschaft, ich will nicht unbedingt sagen gezwungen, aber quasi überredet, um das auch zu verwenden.
Das ist dann der böse Netzwerkeffekt.
Wenn genau,
alle Facebook haben, außer du, und du kriegst keine Postkarten mehr, sondern eben alle reden nur noch drauf, was für Facebook-Bilder rumgegangen sind, dann willst du die auch sehen. Oder? Dann bist du plötzlich auch auf Facebook, obwohl du das gar nicht willst. Und das ist spannend, dass diese neuen Technologien immer so verteufelt werden am Anfang. Das ist crazy. Es gibt immer noch immer so eine in hart gesottene Communities, meistens bestehend aus Nerds, die diese Technologie pushen. Mhm. Und dann gibt es dann aber so die eingefleischten normalen Leute oder das Establishment ist mega und auch die Medien vielfach, die wirklich diese Technologie so verteufelt. Ich weiß auch noch, was als das Smartphone aufgekommen ist, war das ein Riesenfahrt war, dass die Leute jetzt mega komische Körperhaltungen anfangen zu entwickeln, weil sie immer noch so am Smartphone schauen. Ja. Oder dass es mega gefährlich ist im Verkehr, weil die Leute aufs Smartphone schauen und nicht mehr auf die Straße und so weiter. Ja. Und das stimmt ja schon. Eigentlich, man hat ja irgendwo durch was. Aber es wurde einfach so mega übertrieben, dass das die ganze Menschheit geht unter jetzt wegen dem.
Ja. Und wie du sagst, das ist immer das Gleiche. Also es ist auch, ich glaube, jeder Bitcoiner kennt inzwischen die Elektrizitätspropaganda von damals, wo eben der große Kampf um Elektrizität war, also AC versus DC und auch wo die ganze Welt elektrifiziert worden ist. Und da sieht man dann Zeichnungen, wo eben friedliche, normale Bürger in den Stromkabeln hängen und quasi an der Elektrizität sterben. Und ich kann mich auch noch erinnern, wo der Walkman als quasi erstes portables Audiogerät eingeführt worden ist. Da gab es auch Anti-Walkman-Propaganda, wo man wenn jemand umgebracht wird, dann wird ja der Körper mit Kreide umzeichnet, damit man sieht, wo der Körper gelegen ist. Mhm. Und da sieht man dann quasi jemanden auf der Straße liegen und der ist offensichtlich gestorben, weil er mit dem Walkman über die Straße gegangen ist. Und da liegt eben der Walkman noch da und quasi der Umriss der Leiche auf der Straße. Und es ist immer wieder das Gleiche. Also es wird einfach nicht verstanden und es kommt auch immer, die Kritik kommt immer von außen. Also der extreme Fad und es ist einfach böse und gefährlich. Kommt immer von außen und nie von innen. Also, weil es könnte ja auch genauso sein, dass jemand solche Dinge über Bitcoin zum Beispiel erzählt, der einen Darknet-Market betrieben hat zum Beispiel oder der wirklich böse Dinge mit Bitcoin gemacht hat und dann eben sagt, okay, das ist, ich war mittendrin im Auge des Sturmes und es ist alles total furchtbar und es ist furchtbare Technologie und wir sollten es verbieten. Das passiert so gut wie nie und ich glaube eben, der Grund dafür ist einfach eine generelle Angst vor etwas Neuem und ein generelles Missverständnis. Also bei Elektrizität war das so, bei Computern war das so, beim Internet war das so, beim Internet war es eben auch so. Alle im Internet sind Kinderschänder, alle im Internet sind Verbrecher. Mhm. Stimmt einfach nicht. Die meisten Leute sind ganz normale Leute, auch die im Internet. Auch die eben irgendwelche komischen gezeichneten Avatare haben, die komische Namen verwenden, sind ganz, ganz normale Menschen und die meiste Zeit, die wollen nichts Böses. Das heißt nicht, dass man naiv sein soll im Internet, aber trotzdem, man kann ganz normal mit Leuten chatten, man kann sehr schöne Verbindungen aufbauen, man kann alle möglichen Dinge lernen. Das Internet an sich ist meiner Meinung nach eine geniale Erfindung. Und auch bei Bitcoin ist die meisten Leute, die Bitcoin verwenden, sind ganz normale Leute. Und Bitcoin erfüllt eben einen Zweck, den andere Dinge nicht erfüllen können. Und das wird einfach missverstanden und somit ist alles schlecht und wird verteufelt und niemand weiß, wie es versteht. Ich glaube, niemand versteht, wie es funktioniert. Ich glaube, das ist nach wie vor eines der größten Probleme, dass einfach Bitcoin ist so komisch und so schwer zu verstehen und irgendwas passiert da und irgendwelche Computer rechnen da irgendwas und alles ist so immer behaftet von diesen dunklen Mächten, von dieser Magie. Niemand versteht, was da eigentlich passiert und dann ist es einfach schlecht und die Leute haben Angst und am besten sollte man es verbieten.
Genau. Es ist wirklich so eine Angst vor dem Neuen und von dem Unbekannten eben. Und weil es so komplex ist, versteht man das nicht. Und es löst in den meisten Menschen eine gewisse Angst aus. Bei manchen aber eben auch eine Neugier und so eine Aufregung. Und das will man das erkunden und entdecken. So, genau. Aber ich glaube, es kommt dann auch immer mehr. Und es zeigt sich ja auch eben, diese Kritiker dieser neuen Technologien, die sind ja auch immer falsch gewesen, historisch. Also bei der Elektrizität, wie du gesagt hast, oder beim Auto, es gab ja mega Kritiker und beim Auto, Automobil, da wurde ja auch mega viel verboten. Am Anfang durfte ja ein Auto nur irgendwie 5 km/h fahren und es musste irgendwie ein Fahnenträger vor dran stehen.
Genau, da musste vorgehen, ja. Also da musste die Geschwindigkeit vor dem Auto gehen.
Und diese Kritiker, die haben ja dann nicht recht behalten und auch beim Internet, eben das Internet nur für kriminelle Zwecke und Pornografie und so weiter sei, das hat sich ja auch nicht bewahrheitet. Und schlussendlich haben sie sich diese Kritiker ja nie durchgesetzt. Das ist eigentlich das Positive jetzt, dass wir wahrscheinlich mitnehmen können, jetzt auf den Bitcoin-Case bezogen. Aber was denkst du so, was sind für dich so einige vielleicht valable Argumente auch gegen Bitcoin? Also was sind tatsächliche Nachteile? Weil eben jede Technologie hat Vor- und Nachteile und kann für gute wie auch für schlechte Zwecke benutzt werden. Gibt es für dich etwas, das wirklich auch noch ein Breaker sein könnte für Bitcoin?
Ich glaube nicht, dass das etwas Bitcoin aufhalten kann. Und also falls das Teil der Frage war, aber ich glaub, das ist eben auch, das kann auch so eine Schattenseite sein, oder? Also man muss immer vorsichtig sein, weil auch so wie das Internet ist nicht mehr aufzuhalten und das Internet geht auch nicht mehr weg und etwas aus dem Internet rauszubringen, das ist extrem schwierig. Also es gibt ja eben diesen Streisand-Effekt, wenn man etwas aus dem Internet löschen will, das ist extrem schwierig, weil es gibt eben auch den Spruch, der Internet ist forever, wobei das technisch auch nicht ganz stimmt, weil es gibt sehr wohl Dinge, die verschwinden und broken links und so weiter. Aber wenn man etwas aktiv aus dem Internet löschen will, das stellt sich immer als sehr schwierig heraus, weil es gibt andere Menschen, die dann einfach sagen, haha, du willst das löschen, somit lade ich es auf 20.000 verschiedene Internetseiten rauf und du wirst es nicht mehr löschen können. Und das ist so, so eine Sache mit Dingen, die man nicht mehr aufhalten kann. Man weiß nie, man weiß nie auf lange Sicht, was damit passiert und wie sich die Technologie auch verändern wird. Und beim Internet ist zum Beispiel ein Nebeneffekt jetzt, Information lässt sich extrem schnell verbreiten, aber Missinformation lässt sich eben auch extrem schnell verbreiten, zum Beispiel. Man kann sich extrem toll in Communities und Nischen-Communities zusammenschließen, aber man kann eben auch, wenn man selbst verrückt ist, so wie viele das über Bitcoin da behaupten, da findet man die 200 anderen Verrückten auf der Welt und kann sich zusammenschließen. Also es ist nicht immer nur positiv und ich glaube bei Bitcoin, die Tatsache, dass es sich nicht aufhalten lässt, das kann, als Bitcoiner ist das natürlich etwas Positives, aber das kann durchaus auch negative Aspekte mit sich bringen, so ähnlich auch wie im Internet. Ich glaube, aus einer technischen Perspektive, die einzigen validen Kritikpunkte an Bitcoin sind genau die Dinge, wo rund um die Uhr Bitcoiner daran arbeiten, das zu verbessern. Also da geht es darum, die Fungibility von Bitcoin zu verbessern, die Privacy, also die Privatsphäre von einer normalen Bitcoin-Nutzung zu verbessern. Da geht es darum, die Möglichkeiten und Transaktionskapabilitäten von Bitcoin auszubauen. Und das sind genau die Protokoll-Upgrades, an die zurzeit gearbeitet werden. Ansonsten, ich habe keinen großartigen Kritikpunkt für Bitcoin selbst, denn wie du gesagt hast, es ist eine Technologie und Technologie ist insofern neutral, dass es immer darum geht, wie wird die Technologie eingesetzt und ob das für gut oder schlecht eingesetzt wird, das liegt an den Menschen, die sie verwenden und auch was gut oder schlecht ist, das liegt an deinem eigenen moralischen Standpunkt. Also und das ändert sich ja auch laufend. Also man sieht das auch in der Gesellschaft, in Amerika zum Beispiel, Marihuana war illegal, man wurde weggesperrt, wenn man nur etwas Marihuana für sich selbst geraucht hat oder besessen hat. Und inzwischen ist es überall legal, wird normal besteuert, wird normal gehandelt. Und somit, was moralisch korrekt ist, was legal und illegal ist, ändert sich laufend.
Ja, ist auch sehr abhängig von der Politik und von Lobbyismus und wer da was zu sagen hat und wer da Einfluss hat. Und wie du gesagt hast, es gibt ja auch immer mehr einflussreiche Leute, die sich als Bitcoiner outen, wie eben Staatschefs, wie Multimilliardäre, die irgendwie große Konzerne führen, wie Politiker, die irgendwie im Senat sitzen von Amerika. Also das ist so eine Infiltration von Bitcoin in die normale Gesellschaft und dann ja, ist es eigentlich eine Frage der Zeit wahrscheinlich, dass eben dieser Netzwerkeffekt sich dann dort auch durchsetzt und dass Bitcoin quasi legalisiert wird, ja, wie jetzt mit dem Compound zu Cannabis. Es ist ja eigentlich legal grundsätzlich in den meisten Jurisdictions, aber einfach, dass es sich auch durchsetzt. Du hast vorhin gesagt, eben, aufhalten kann man das nicht mehr, das stimmt, also das würde ich total unterstreichen. Die Frage ist dann aber noch, ja, setzt es sich dann wirklich auch massentauglich durch, wie eben das Internet. Also das Internet konnte man wahrscheinlich von Anfang an auch schon sagen, ja, das lässt sich nicht aufhalten, aber hast du das Gefühl, dass es wirklich, dass Bitcoin wirklich auch diese Massenadoption erreicht und wenn ja, wie? Also was braucht es dazu?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es wird sich auf jeden Fall durchsetzen. Ich glaube, ein guter Vergleich ist vielleicht Linux dafür. Auf lange Sicht gewinnen offene Systeme immer über geschlossene Systeme, immer. Es gibt keinen anderen Weg, weil ein geschlossenes System, das von einer Firma betreut wird, braucht die Firma im Hintergrund. Ein offenes System braucht nichts. Eine Firma kann bankrott gehen und ein geschlossenes System kann sterben. Ein offenes System kann nicht sterben und kann nicht verschwinden. Und auf kurze Sicht sind offene Systeme immer schlechter, weil sie sind komplizierter. Es gibt niemanden, der den Ton ansagt. Es gibt niemanden, der das diktiert, wo es sich hin entwickelt. So wie wir das auch in Linux versus Microsoft und Microsoft Windows gesehen haben. Zu den Zeiten von Windows 95 war Windows absoluter Platzhirsch, 97% Marktanteil, sowas in der Größenordnung. Jeder hatte Windows. Windows geht niemals weg, Windows kann nicht sterben. Apple war zu dem Zeitpunkt schon vorhanden, aber nicht wirklich am Radar als großartiges Betriebssystem oder als großartiger Player im Personal Computing Space. Und man hat gesehen, die Dinge können sich ändern und die, wie gesagt, auf lange Sicht gewinnen die offenen Systeme, denn sie sterben nicht, sie gehen nicht weg und jeder kann sie immer verwenden. Und Linux hat sich meiner Meinung nach, auch wenn es niemand weiß, absolut durchgesetzt. Linux, ohne Linux funktioniert das Internet nicht. Alle Server mehr oder weniger verwenden Linux. Die halben Smartphones verwenden Linux. Auch die Mac-Systeme verwenden auf der untersten Ebene Linux und den Linux-Kernel. Und das ist einfach eine Tatsache, dass offene Systeme auf wirklich lange Zeiträume gesehen immer gewinnen werden. Und Bitcoin ist ein offenes System und deshalb glaube ich auch, auf lange Sicht wird es sich auf jeden Fall durchsetzen. Es gibt also nur diese zwei, wenn diese zwei Grundannahmen richtig sind, erstens, Bitcoin wird nicht sterben, zweitens, Bitcoin bleibt ein offenes System, dann muss Bitcoin gewinnen. Nur durch diese Grundannahmen. Es ist quasi eine self-fulfilling prophecy. Und meiner Meinung nach sind die Eigenschaften von Bitcoin so überragend gut verglichen zu allen anderen Geldsystemen, dass nur die aus einer wirtschaftlichen Sicht macht es sehr viel mehr Sinn, auf Bitcoin umzusteigen und Systeme auf Bitcoin aufzubauen, wie auf irgendeinem anderen System. Also wenn ich jetzt eben, also Relay ist ja das beste Beispiel. Wenn man die Wahl hat, eine Firma zu gründen, die in der Finanzwelt unterwegs ist und man will die auf irgendeiner Nationalwährung aufbauen oder auf Bitcoin, da, wenn man gewisse Dinge verstanden hat, dann sollte die Wahl eigentlich einfach fallen und Bitcoin ist die logische Wahl sozusagen.
Das ist interessant, also siehst du Bitcoin wirklich irgendwie wie das Linux-System so als eventuell ziemlich unsichtbar oder unscheinbar gegen außen, aber eigentlich wirklich dominant auf der untersten Schicht, weil es halt eben das offene System, das dezentrale System, das sicherste System ist und alles andere drauf aufbaut, wie zum Beispiel jetzt die ganzen NFT-Geschichten, DeFi-Geschichten und so weiter und so fort, die auf irgendwelchen anderen Chains gemacht werden und vielleicht die davon wirklich Sinn machen, die Use Cases, früher oder später dann einfach auch auf Bitcoin gebaut werden, weil das eben das sicherste und offenste und neutralste und dezentralste System ist.
Ja, absolut. Also ich bin davon überzeugt, dass alles, was irgendwie Sinn macht, auf Bitcoin aufgebaut wird. Und man sieht das jetzt auch schon mit DLCs und anderen Oracle-Systemen auf Bitcoin, dass sehr wohl Sportwetten und alle möglichen Real-Life-Markets auf Bitcoin aufgebaut werden können. Das ist für mich persönlich nicht sehr interessant, weil man läuft eben immer in dieses Oracle-Problem rein, das Proof-of-Work so elegant löst, indem es sich einfach probabilistisch auf die Energie bezieht und auf nichts anderes. Und das ist so das Einzige, so ziemlich das Einzige, was man in einen Computer reinspeisen kann, dass man trustless reinspeisen kann. Bei allen anderen Dingen, auch bei NFTs zum Beispiel, braucht es immer ein Oracle und immer, man hat immer, es gibt immer etwas in der externen Welt, das nicht direkt in Bitcoin in einem Computersystem abgebildet werden kann. Und weil auch wenn ich ein NFT zum Beispiel besitze, ich besitze nur den Hash von diesem digitalen Kunstwerk. Und das digitale Kunstwerk selbst kann verschwinden. Also das kann gelöscht werden, das ist weg und dann besitzt man immer noch den Hash. Und was bringt einem das? Oder das ist so, und das ist wieder das Bananen auf der Blockchain-Problem. Das ist genau das Gleiche. Ich kann meine Supply Chains abbilden, aber ich muss immer jemandem vertrauen, dass der Warenbestand auch 1:1 mit der Liste übereinstimmt und dass die Ware auch noch da ist. Und das sind generell auch bei eben Sportwetten, Election Betting, anderen Dingen. Das ist immer das Problem. Wer sagt dir, dass das, was in der echten Welt passiert ist, auch mit das, was auf der Liste abgebildet wird, übereinstimmt. Und Bitcoin durch eben den direkten Bezug zur echten Welt über den Energieverbrauch ist das einzige System, das das trustless macht. Also Proof of Work ist das einzige System, was eben wirklich die Verbindung zwischen der echten Welt und der Liste, die im Computer abgebildet wird, 1:1 eine Verbindung herstellt. Und somit, das ist für mich die Grundessenz von dieser Innovation, dass wir eben etwas in Computern abbilden können, das ohne irgendein Vertrauen funktioniert. Und jeder kann das für sich selbst überprüfen. Das ist das, was in der echten Welt passiert ist. Und da steht es in meinem Computer. Und das funktioniert, nichts anderes funktioniert. Also, weil deine Kameraaufnahme, die kann manipuliert werden. Dein Keyboard-Input kann manipuliert werden. Das, was wir hier in die Mikrofone reinsprechen, kann genauso manipuliert werden. Du kannst diesen Dingen nicht vertrauen. Du kannst Aufzeichnungen nicht vertrauen. Weil Aufzeichnungen sind immer eben, du zeichnest etwas auf, es ist schon im Wort verpackt. Das heißt, du kopierst das und das, was in der echten Welt eigentlich passiert ist, das muss nicht 1:1 korrelieren. Nur Proof of Work korreliert die echte Welt mit der digitalen Welt 1:1. Also ja. Das ist für mich das Interessanteste an Bitcoin. Aber um deine Frage zu beantworten in Bezug auf Linux und wird Bitcoin unsichtbar bleiben, es kommt darauf an, wie sich... Ich glaube, es kommt jetzt auf die nächsten 5 Jahre drauf an, ob sich Bitcoin auch in der Retail-Welt sozusagen direkt durchsetzt oder ob mehr oder weniger die jetzigen Systeme, die jetzigen Banken umswitchen, so ähnlich wie das war zu der Zeit von ISDN und vom Internet, als die Telekom- und Telefoniebetreiber aufs Internet umgeswitcht sind, aber niemand hat es so wirklich gemerkt. Also auf einmal gab es Voice over IP und man hat nicht mehr die alten Kupferkabel verwendet, sondern eben die neuen ISDN- und Internetleitungen. Und es war aber alles andere war noch gleich. Die ganzen Systeme haben noch gleich funktioniert, aber die unterliegende Infrastruktur hat sich geändert und es war auf einmal das Internet. Und auch bei Fernsehen und anderen Dingen, das hat geswitcht auf digital und wie diese digitalen Signale übertragen werden, ist nicht ganz so wichtig und auf einmal ist alles anders und eigentlich geht alles übers Internet, niemand weiß es. Und bei Bitcoin könnte das auch funktionieren, also bei Bitcoin könnte das auch so sein, dass gewisse Banken oder Neobanken umswitchen und auf Bitcoin zetteln, aber es sind immer noch alles Euro und Dollar und Yen und es ändert sich so eigentlich nicht sehr viel für den Endkunden. Ich glaube aber, Bitcoin ist so mächtig und vorteilhaft und ich glaube, dass immer mehr Leute eben auch verstehen, dass es essentiell ist, dass man Bitcoin sozusagen direkt verwendet und seine eigenen Keys hält zum Beispiel. Ich bin eher bullish auf die Variante, dass mehr und mehr Leute verstehen und sich ein paralleler Bitcoin-Standard herauskristallisiert, dass es einfach diese Bitcoin-Welt gibt und es gibt Leute, die gibt es jetzt schon, die nur die Services anbieten online, aber nur Bitcoin als Bezahlung nehmen. Und ich glaube, es wird auch weiterhin diese verschiedenen Jurisdictions geben, wie jetzt sich herauskristallisiert in Amerika mit Miami und Texas und ein paar anderen Plätzen auf der Welt, die einfach freundlich diesem neuen System gegenüber sind und auch freundlich Bitcoinern gegenüber sind. Und ich glaube, da wird sich einfach eine parallele Sache auftun, die nur ganz lose zum jetzigen Legacy-Finanzsystem gekoppelt ist.
Ja, und vielleicht im Gegensatz eben zu Linux zum Beispiel oder vielleicht auch zu einem gewissen Grad Internet, ist Bitcoin einfach eine mega starke Brand auch und bereits jetzt so ist mega viel Marketing-Power dahinter und ja. Ist sehr viral und es wird sehr viel in den Medien darüber geschrieben und einfach so die Brand-Awareness von Bitcoin schon bei ganz normalen Leuten, das ist überall in den Köpfen schon und das ist schon auch ein Indiz, glaube ich, dass sich das mehr und mehr wirklich als sehr direkte die Technologie, die man direkt benutzen will, eben als, aber dann wahrscheinlich eben schon durchsetzt schon auf ganz fixierte, konkrete Use Cases, wie die Spartechnologie sparen oder vielleicht mal zahlen, wenn Lightning ready ist und die Volatilität tiefer ist. Aber so ganz, ganz einzelne Use Cases, aber dann als Linux quasi auch benutzt wird für die spezielleren Use Cases, keine Ahnung, was kannst du dir vorstellen, da was da Sinn macht? Eben NFTs eher weniger, hast du gesagt, vielleicht Utility Tokens, die auch digital nativ sind oder irgendwie in Web 3.0, so wie das Blockstack versucht auf der Bitcoin-Chain oder was siehst du da für andere Use Cases noch über Sparen hinaus?
Ja, ich glaube, man sieht das jetzt auch schon und es ist, ich finde das sehr amüsant, dass du eben schon erwähnt hast, Lightning, weil man sah das auch in der Linux-Welt. Linux war dann so das böse Wort, das böse L-Wort. Niemand, wenn man Linux sagt, dann alle verdrehen schon die Augen und haben ein gewisses Bild von einem Computer, der nicht wirklich funktioniert. Und dann gab es auf einmal Android, oder? Und Android ist Linux. Also Android ist, es ist genau das Gleiche, nur für mobile Geräte. Android ist Linux für mobile Geräte. Und wir sehen das jetzt auch mit Satoshis Sats und Lightning. Oder? Also Stacking Sats hat mit Bitcoin schon nichts mehr zu tun. Es ist, wenn man Bitcoin sagt und Stacking Sats sagt, es ist eine komplett andere Assoziation. Lightning genauso. In El Salvador zum Beispiel ist auch, also so die ganze Lightning Economy, das sind schon andere Personen, andere Assoziationen. Und wenn man zum Beispiel über Lightning spricht, dann hat man nicht mehr das Bild von Silk Road, Dark Market, Auftragskiller und Drogen online kaufen und keine Ahnung was im Kopf, sondern es ist so, hey, Micropayments, hey, ich kann meinen Kaugummi mit Bitcoin kaufen. Hey, es ist komplett was anderes quasi. Das ist für mich so die Parallele zu Linux und Android. Das ist wir haben sehr starke Brand Awareness, aber man muss auch erkennen, das sind durchaus unterschiedliche Brands und in diese Richtung wird es auch weitergehen. Und du hast eben gemeint, natürlich die in der westlichen Welt, dadurch, dass unsere Bezahlsysteme sehr gut funktionieren und generell das Geld auch relativ gut funktioniert, ist das Sparen in Bitcoin die größte Use Case zurzeit und natürlich, für die meisten Leute ist es nach wie vor ein spekulatives Vehikel mit allen Shitcoins, die da so dranhängen. Und ich glaube, es wird sich auch sehr viel bewegen im Authentifizierungsbereich und im Identitätsbereich. Weil um sich irgendwo authentifizieren zu können, brauchst du eigentlich nur einen Private Key. Und jeder, der Bitcoin hat, hat einen Private Key. Hoffentlich. Also not your keys, not your Bitcoin. Wenn du Bitcoin hast, dann solltest du deine Private Key haben. Und jetzt haben wir teilweise auch Hardware-Devices mit YubiKeys und anderen Dingen, wo man sich authentifizieren kann. Aber es gibt jetzt schon Technologie, die funktioniert und die implementiert wird. Und zwar auf Lightning aufgesetzt, LNURL Auth. Und da kann man einfach mit den Private Keys von seiner Lightning Node sich bei Webseiten authentifizieren. Und es funktioniert genau gleich wie überall in China. Man bekommt einen QR-Code, scannt dann mit seinem Handy und man ist drin. Kein Username mehr, kein Passwort mehr. Man hat einen Account, man ist eindeutig identifiziert. Die Webseite weiß nicht mehr über dich wie nötig. Also die weiß einfach nur, hey, du konntest diese kryptografische Challenge beantworten und hast somit einen random Username und bist Login, also bist eingeloggt. Die hat nicht deinen Vornamen, deinen Nachnamen oder deinen Pass oder keine, weiß der Geier was. Und diese ganzen Systeme, die werden sich in den nächsten Jahren herauskristallisieren. Man wird sehen, was sich da durchsetzt. Und es gibt da mehrere Ideen auf dieser Schiene. Und das ist natürlich nur der Authentifizierungsschritt. Es gibt auch Identität, die auf Bitcoin aufbaut, mit Microsofts Project Iron zum Beispiel, Decentralized Identifier, wo man eben auch seine Dokumente zum Beispiel selbst in der Hand hat, seine digitalen Dokumente, also auch wenn es da Stellen gibt, die gewisse Zertifikate ausstellen, wie zum Beispiel eine Universität oder auch Medical Certificates. Und das ist so wie bei Bitcoin, du hast dein eigenes Geld bei dir selbst, du hast das selbst in der Hand und du kannst entscheiden, was mit diesem Geld passiert und wer die Kontrolle darüber hat. Und die Idee ist genau die gleiche, nur eben für Identität und Dokumente. Du hast die Kontrolle über deine Dokumente und wer darauf Zugriff hat, wer diese sehen darf und wie die zum Beispiel auch verändert werden, das kannst du entscheiden.
Ja, voll, absolut. Und das ist eigentlich, das ist spannend, oder? Weil das macht so null Sinn in meinen Augen, dass du bei jeder Website wieder neu deine Dokumente hochlädst und jeder Website oder jeden Service, den du benutzt, identifizierst du dich, anstatt dass du einfach deine Sachen hältst und jedes Mal einfach per Knopfdruck sagst, welcher Service darf worauf zugreifen. Oder? Das ist eigentlich wie, wenn du physisch auch in verschiedene Shops gehst, dass du jedes Mal, wenn du dir ein T-Shirt kaufen gehst oder irgendwie einen Kaffee kaufen gehst, müsstest du dich dort mit deiner Idee und alles verifizieren. Und die Dokumente hinterlegen, oder müsst ihr keinen Sinn, du hast das Zeug bei dir und du musst einfach das zeigen, was du willst. Und das wäre so schon spannend, oder? Wenn zum Beispiel jetzt auch auf Relay bezogen, Relay ist eine non-custodial Wallet, also die Relay-User halten ihre Keys und damit könnten sie sich dann eigentlich zum Beispiel in einer idealen Welt digital überall verifizieren, per Knopfdruck bei Websites. Aber jetzt genau, ist die Frage dann, führt dann zu der Frage, die ich auch noch etwas schwierig finde, eben aktuell gerade wir, weil wir mit mega vielen Neulingen zu tun haben. Wie siehst du das denn, die Problematik mit dem Speichern des Private Keys? Oder speziell gerade, wenn halt dann persönliche Dokumente dranhängen am Private Key, wenn das als Identifikationsmittel benutzt wird und wenn dann auch mehr und mehr Geld, also Bitcoin dranhängen an diesem Private Key, wird es halt immer wichtiger, dass man diesen sicher behält, und viele Leute sind einfach immer noch sehr für viele Leute ist es noch immer sehr schwierig, selbst diese Verantwortung zu übernehmen. Oder wie siehst du das, wie wird sich das entwickeln, oder was ist da wichtig?
Ja, also das stimmt auf jeden Fall. Menschen sind extrem schlecht, um solche wichtige Informationen aufzubewahren und sicher aufzubewahren. Und es ist auch sehr schwierig, denn Informationen sind einfach, verhalten sich anders als gewisse Dinge. Wie man wichtige Dinge aufbewahrt, das sind die Menschen sehr viel besser. Da haben wir einfach schon Tausende von Jahre Erfahrung, oder? Wir haben eine dicke Wände, wir haben einen großen Tresor, da legen wir das Goldamulett rein und sperren den zu und oder vergraben es irgendwo im Garten oder geben es auf eine Bank oder ein Schließfach oder sonst was. Mhm. Und das leuchtet eben ein, wie man solche wichtigen Gegenstände sicher aufbewahrt. Bei Informationen ist das nicht so einfach. Wenn man jetzt als Beispiel eben die Bitcoin Seed Phrase hernimmt, wenn Ein Blick auf diese Information reicht und die Information ist nutzlos. Also wenn jemand ein fotografisches Gedächtnis hat oder eine Kamera mit hat, ich sehe deine Sockenschublade, das sind 12 Wörter, ich nehme mein Smartphone in die Hand, mache ein Foto und schon sind deine Bitcoin meine Bitcoin. Das ist ein sehr neues Konzept. Und ich glaube, die Dinge, die sich jetzt gerade herauskristallisieren, die werden sich über die nächsten Jahre hoffentlich auch durchsetzen. Also Multi-Signature Solutions mit Collaborative Custody, dass man einfach diese Informationen aufteilt in drei verschiedene Keys und man braucht nur zwei Keys, um eben das Geld zu bewegen, und das kann man eben auch kollaborativ machen, dass eben eine Custody-Firma einen Key hat, dein Anwalt hat den zweiten Key oder wer auch immer, jemanden, dem du vertraust, und du hast einen dritten, und wenn es darum geht, große Überweisungen zu machen, dann triffst du dich mit deinem Anwalt und dann gibt es diesen Schlüsselaustausch, so wie auch man kennt das vielleicht bei Kriegsfilmen, wenn die Nuklearraketen gelauncht werden, da braucht man auch zwei Schlüssel, die man gleichzeitig reinsteckt und gleichzeitig umdreht. So kann man sich das vorstellen. Es ist natürlich etwas gefinkelter, denn man kann sich da alle möglichen Systeme ausdenken, auch nicht nur 2 von 3 Keys, sondern eben 5 von 7 oder 10 von 12 oder wie auch immer. Und es gibt auch weitere, um diese Information sicher aufzubewahren, man kann auch die einzelnen Schlüssel noch eben aufsplitten, verschlüsseln, wie auch immer. Es gibt da mehrere Ideen, die da gerade zum Vorschein kommen, von Coldcard zum Beispiel, das XOR, um das eben auf einer informationstechnischen Basis weiter zu verschleiern und eben diese wichtige Information dann wieder zusammenbauen zu können.
Das, ja, ich glaube auch, da gibt es interessante Absätze. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Kein Problem. Es ist nur, man sieht, ich wollte nur noch erwähnen, man sieht eben, dass Menschen extrem schlecht sind, mit Informationen umzugehen. Und jetzt haben wir so quasi Lösungen mit Passwortmanager zum Beispiel, weil Menschen sind auch extrem schlecht, um sich gute Passwörter oder generell zufällige Informationen auszudenken. Und deshalb, jeder, der irgendwie von Bitcoin lernt, der denkt sich dann, Brain Wallet, super Idee, ich denke mir 12 Wörter aus und dann habe ich die 12 Wörter, die ich nicht vergesse. Macht das ja nicht, denn das menschliche Hirn ist extrem furchtbar, um sich zufällige Informationen auszudenken. Und wenn die Information nicht zufällig ist, dann sind deine Bitcoin meine Bitcoin. Und da gibt es eben Computerprogramme, die diese Wörter abgreifen, die Dinge, die man, wo man glaubt, das ist sicher, ist im Endeffekt dann doch nicht sicher. Und ich glaube, so generell in der Authentifizierungsbranche, da gibt es diesen Spruch, am besten verwendet man eine Kombination von drei verschiedenen Dingen. Etwas, das du bist, so etwas wie ein Fingerabdruck zum Beispiel, etwas, das du weißt, so etwas wie ein Passwort oder ein PIN und etwas, das du besitzt, so etwas wie ein Hardware-Modul oder einen YubiKey oder sonst was. Und dann kann man sich relativ sicher sein und man sieht das jetzt mit Two-Factor-Authentification und Passwörtern und solche Dinge, die emulieren eben diesen Ansatz. Das ist so dann ist es extrem schwierig, deine Identität zu klauen oder irgendwo reinzukommen, wo man als Angreifer nicht rein soll. Weil in der echten Welt haben wir das immer schon so gemacht. Also bei keine Ahnung, wenn man durch die Hintertür in einen Nachtclub rein will, da gibt es ein Klopfzeichen und dann geht die Luke auf und man sieht, okay, da gibt es den Gesichtscheck, okay, das ist wirklich der. Und dann gibt es noch ein Passwort und das sind dann quasi diese drei Dinge. Etwas, was du bist, etwas, was du besitzt, etwas, was du weißt. Und dann darf man Zutritt haben. Und wir probieren das jetzt eben auch in der digitalen Welt umzusetzen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass in 5 Jahren oder in 10 Jahren von jetzt deine Bitcoin Private Keys auch auf so einem System basieren. Also es ist natürlich nach wie vor nur Information, aber auch mit Hardware Wallets jetzt zum Beispiel sieht man, die wichtige Information, die wird in der Hardware Wallet generiert und das ist einfach dann ein physikalischer Token, den man einfach benötigt sozusagen, um an diese Information wieder ranzukommen.
Was hältst du so von, also ich glaube eben auch das Problem von das Geld selber halten, gerade eben, wenn es dann plötzlich viel wert wird, das ist so etwas, was neu ist, wiederum für Leute und eben auch kritisch, viele sehen das kritisch, weil das irgendwie Angst auslöst, weil die Leute sich das nicht zutrauen und weil das ist neu und das ist schwierig. Ich glaube, deshalb ist es eines der größten Probleme, in Anführungszeichen, die wir noch zu lösen haben in der Bitcoin-Community, bevor da wirklich jeder Mann und jede Frau ohne Sorgen mit Bitcoin umgehen kann und ohne dass Leute Geld verlieren. Und es gibt ja jetzt ziemlich viele so Ansätze, du hast den ersten schon genannt. Was hältst du so von den modernen, mobilen Ansätzen, wie zum Beispiel die Zengo Wallet, die den Private Key eigentlich direkt mit der Face ID, mit Gesichtserkennungssoftware kombiniert und dann eigentlich der Backup-Prozess so funktionieren würde, wenn du jetzt dein Phone verlierst und quasi Zugriff auf deine Wallet verlierst, kaufst du dir ein neues Phone, lädst die Zengo-App runter, die scannt dein Gesicht und kann so deine Funds wiederherstellen. Oder ein anderer Ansatz, den ich auch noch spannend finde, ist eben auch, was ähnliches, das du schon angesprochen hast, ist so Social Backup. Tatoshi Wallet hatte das gemacht, die waren auch in der Schweiz. Denen hatten wir Kontakt, die haben das auch mega spannend eigentlich gelöst, dass du ein Private Key hast auf dem Phone normal und dann den mit verschiedenen Leuten teilen kannst, denen du vertraust, eben zum Beispiel deinem Anwalt oder deine Mutter oder deine Schwester oder was. Und kannst dann den per Knopfdruck mit denen teilen. Die haben dann auch die App und haben irgendwie einen Teil deines Private Keys, nicht den ganzen, also sie können nicht selbst dann über dein Geld verwalten, aber wenn du dein Phone verlierst, ist wieder das Prozedere, du kaufst ein neues Phone, du lädst die App runter und diese Leute können dann per Knopfdruck oder per Scan von QR-Code oder so deine Funds eigentlich wieder recoveren. Und das finde ich eigentlich schon noch spannend. So, das ist einerseits benutzerfreundlich, Und andererseits aber auch gibt es mega viel Sicherheit, weil das würdest du vielleicht auch, wenn du viel Bargeld halten würdest, würdest du das vielleicht auch nicht alles bei dir im Keller halten, sondern du wirst noch etwas deinem Anwalt geben und noch etwas deiner Mutter und noch etwas deiner Schwester. Du vertraust denen in die. Oder? Also, was hältst du von diesen zwei, drei neuen, spannenden Ansätzen, die da ausprobiert werden aktuell?
Ja, ich finde das alles sehr interessant und das ist eben etwas, das man nur machen kann, weil Bitcoin eben so ein besonderes System ist und Private Keys eben nur Informationen sind. Und die Hexa Wallet hat es, glaube ich, auch integriert. Die haben Shamir Secret Sharing eingebaut und man kann dann eben 5 Kontakte angeben. Jeder bekommt da einen Shard von deinem Private Key und du brauchst eben nur einen gewissen Threshold, also 3 von diesen 5 Kontakten. Wenn die dir helfen, deine Wallet wiederherzustellen, dann hast du deine Wallet wieder. Man muss das eben richtig implementieren und ich glaube, über viele Jahre gesehen werden sich die richtigen Implementierungen da auch durchsetzen, denn das mit der Face ID zum Beispiel von SendGo, ich bin mir nicht sicher, wie das implementiert ist, aber wenn es eine Wiederherstellung gibt, dann hat jemand die nötige Information, um auf deine Bitcoin zuzugreifen. Deswegen gibt es in Bitcoin eigentlich keine Wiederherstellung, es gibt kein Passwort vergessen, denn wenn das möglich wäre, dann sind es eigentlich nicht deine Bitcoin, sondern die Bitcoin liegen woanders und du hast quasi nur die Erlaubnis, die benutzen zu dürfen. Und somit, wenn man so etwas umsetzt, dann muss man das eben, muss man die Information so weit verteilen, dass sich alle diese Beteiligten gegen dich verschwören müssten. Das ist eben die Idee von diesem Social Backup, oder? Man wählt 5 Leute aus, die sich untereinander am besten nicht kennen und die müssen sich alle gegen dich verschwören oder zumindest 2 Drittel davon müssen sich gegen dich verschwören, damit sie dir dein Geld wegnehmen. Und das gilt es zu verstehen und ich glaube, der Grund, warum ich glaube, warum sich auf lange Sicht die sinnvollsten Varianten durchsetzen werden, denn wenn Geld geklaut werden kann oder Geld verloren gehen kann, dann wird es geklaut werden und wird es verloren gehen. Und wenn es eine Implementierung gibt, wo eben die Wallet selbst oder der Anbieter selbst auf das Geld zugreifen kann, dann wird der CEO von dieser Firma irgendwann einmal mit den Milliarden abhauen. Und da werden sich immer und immer wieder die Leute die Finger verbrennen, bis es eben sicher genug ist, bis man diese Lektion gelernt hat und bis man wirklich nur mehr diese Systeme implementiert, wo das nicht mehr möglich ist und die einen gewissen Sicherheitsstandard haben. Und wir sahen das eben auch in Bitcoins Vergangenheit schon mit Mt. Gox und Quadriga und anderen Exchanges, die einfach furchtbar waren auf dieser Schicht und wo eben viele User um ihre Bitcoins umgekommen sind. Das Wichtige meiner Meinung nach ist auch zu verstehen, dass, wie du auch gesagt hast, man sollte nicht alles irgendwie in einem Account haben. Also du hast deine mobile Wallet, da hast du nicht deine ganze Pension drin, oder? Und ich glaube, wir sehen eben diese Schichten, die sich gerade aufbauen. Wir haben Multi-Signature Solutions, Collaborative Custody, da kann man durchaus sein ganzes Erspartes in Bitcoin quasi speichern, sozusagen, und halten. Das ist sehr sicher, das ist auch etwas aufwendig, um da wieder Zugriff zu bekommen. Und das ist also nicht, es ist nicht tragbar für tägliche Transaktionen. Und das soll es auch nicht sein. Denn je leichter es ist, etwas auszugeben, desto unsicherer quasi ist es, weil dann kann auch jemand, der dich unter Drogen setzt oder jemand, der dich bedroht, ganz schnell an das Geld kommen. Das nächste ist dann eben, keine Ahnung, eine Spending Wallet auf deinem Computer oder auf deinem Handy. Und der nächste Layer wäre dann eine Lightning Wallet, wo eben quasi das Eisgeld und das einfach im jetzigen Wert, ja, keine Ahnung, 100 Euro oder sowas drauf sind und die kann man einfach ausgeben und jede Woche wird das irgendwie aufgeladen. Und ich glaube, das entwickelt sich alles in die richtige Richtung und man braucht eben man hat unterschiedliche Annahmen für diese unterschiedlichen Wallets und diese unterschiedlichen Layer und die Security Requirements für diese unterschiedlichen Layer sind einfach komplett verschieden.
Ja, absolut. Das ist ja wie in der richtigen Welt, sage ich mal auch, oder in der traditionellen Welt, da hast
Genau.
du eine Brieftasche, vielleicht irgendwie 100 Euro, 50 Euro in sowas drin hast und dann hast du vielleicht noch etwas Bargeld, sehr traditionell gesprochen, jetzt hast du das Bargeld unter dem Kopfkissen, vielleicht 500 oder 1000, aber auch nicht mehr, weil das dann auch zu unsicher wäre, das zu Hause zu haben. Dann hast du ein Sparkonto auf der Bank, wo du ziemlich viel Geld vielleicht noch hast, der Großteil, ja. Aber dann hast du vielleicht sogar auch noch einen Tresor, weil du der Bank eben auch noch zu wenig vertraust. Also wenn du
genau.
noch ein Tresor, wo und eben der Zugang zu diesen verschiedenen Layern ist immer schwieriger, aber eben die Sicherheit
so ist das, ja.
auch höher. Ja, genau. Ah, cool, spannend. Ich glaube, das ist gerade ein sehr, wir haben da gerade einen sehr guten Abschluss gefunden, spontan, weil ich will auch nicht mehr von deiner Zeit anspruchen. Vielen, vielen Dank, warst du da in der Relay Bitcoin Session. Ich habe gar kein Intro gemacht, das Mal habe ich total vergessen, habe ich gemerkt.
Weil wir haben gleich losgelegt.
Wir haben durchgestartet, aber ich glaube, es war also für mich war es auf jeden Fall ein mega spannendes Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und dann würde ich doch noch unsere letzte Standardfrage stellen, obwohl bei dir weiß ich, glaube die Antwort, ich weiß nicht, ob du es sagen willst oder nicht, aber wie groß ist der Anteil an deinem Gesamtvermögen, den du in Bitcoin hältst?
Also ich ich bin inzwischen wieder dabei, vier zu verdienen. Also ich habe eine Zeit lang auch rein Bitcoin verdient und war auf einem Bitcoin-Standard. Und es ist auf jeden Fall 95%+. und mehr oder weniger meine Philosophie hinter dem Ganzen ist, wir sind immer noch ganz, ganz, ganz am Anfang in der Bitcoin-Adoptionskurve. Und somit ist meine Strategie für die nächsten Jahre einfach irgendwelche sinnvollen Dinge zu tun, mit denen man Wert erschafft und Geld verdient. Und nur das, was ich in den nächsten zwei bis vier Wochen brauche, halte ich in Fiat-Währungen, und Bitcoin ist meine Standardwährung. Also auch meine Konto-Balance und auch meine Gedanken spielen sich rein in Bitcoin und in Satoshis ab. Und nicht mehr in Euro oder Dollar oder Yen oder etwas anderem.
Also dann bist du im Anhäufungsmodus noch. Oder
noch ja, noch, aber ich, aber ich finde mich auch, und ich habe mich schon damit abgefunden, dass die persönliche Anhäufung, ich werde, lass mich anders formulieren, die Adoptionskurve hat einen exponentiellen Charakter. Und ich sag mal, alle 2 Jahre, das, was du vor 2 Jahren angespart hast, du wirst es nicht schaffen, damit mitzuhalten, wenn du es in Satoshis rechnest. Weil du wirst es nicht schaffen, selbst 10-mal so viel zu verdienen, wie du es vor 2 Jahren gemacht hast. Mhm. Und auch 2 Jahre später, du wirst es nicht schaffen, nochmal 10-mal so viel zu verdienen. Mhm. Und ich habe mich damit einfach abgefunden. Es ist...
dass wir dann nicht mehr große Sparschritte machen.
Ich werde es nicht mehr schaffen, Hunderte oder Tausende von Bitcoins anzusparen, so wie das viele Bitcoiner 2012, 2013 herum gemacht haben. Ich war damals noch nicht in der Bitcoin-Welt. Bei mir hat das etwas länger gedauert, bis ich verstanden habe, um was sich es da dreht. Und das wird auch so weitergehen. Jetzt reden wir immer noch von Bitcoins und von ganzen Bitcoins, aber ich glaube, in 2, 3 Jahren werden wir hauptsächlich nur mehr von Sats und Satoshis reden, weil ein einzelner Bitcoin wird so weit entfernt sein, wenn Bitcoin einmal hunderte von Tausende Euro wert sind oder sogar über 1 Million Euro wert ist, dann wird man nicht mehr die Runde gehen und fragen, hast du einen Bitcoin oder wie viele Bitcoins hast du? Diese Frage wird keinen Sinn mehr machen, weil kein Mensch hat einen ganzen Bitcoin mehr.
Das wird mega selten sein. Das gibt, die Holecoiner sind mega selten, so wie jetzt irgendwie Milliardäre selten sind. Ja,
ja, also jetzt, man sieht es eben auch schon, nur die Größenordnungen sind anders. Also jemand, der über 1000 Bitcoin hat, das ist etwas sehr, sehr Seltenes. Und ich glaube, es wird sich aber mit der Zeit auch dann verteilen, weil natürlich irgendwann mal die es ist eine persönliche Grenze quasi, wann hat Hyper-Bitcoinization stattgefunden. Ich glaube, für viele Menschen, die eben 10.000 Bitcoin haben, da ist alles schon in der Vergangenheit. Oder da kann man ruhig dann 10% von seinem Privatvermögen mal in keine Ahnung, eine kleine Insel investieren oder was auch immer. Und ich glaube, das wird für die heutigen Bitcoiner auch der Fall sein. Es wird irgendwann ein Punkt kommen, wo es einfach keinen Sinn mehr macht, da weiterhin anzuhäufen, weil einfach die Ratio sich so extrem verändert. Du wirst dann, wenn du weiterhin Wertschaffst und Geld verdienst, das sind dann 0,001% von deinem ganzen Stash. Was machst du überhaupt noch? Also, natürlich, wenn es dir Freude und Spaß macht, nur zu, aber ich glaube, das wird eben, also in meinem Kopf macht es nur Sinn, dass das so weitergehen wird. Mhm. Und ja, ich habe noch einige Dinge zu erledigen, einige Sachen zu schreiben. Ich glaube, ich kann noch sinnvolle Beiträge leisten in der Bitcoin-Welt und mal schauen, wann der Punkt dann kommt, dass ich mich dann nur mehr, keine Ahnung, der Fotografie oder irgendwelchen Science-Fiction-Romanen widme.
Da freuen wir uns, dass du weiterhin noch schreibst und Wert schaffst für die Bitcoin-Community. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst, Gigi. Hat mir mega Spaß gemacht, war eine große Freude und hoffe, wir können das mal wiederholen und oder treffen uns irgendwie mal auf Telegram oder auf Twitter wieder mal.
Mach's sehr gut. Gerne. Vielen Dank für die Einladung, Julian. Tschüss.
Danke. Ciao, ciao.